Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert Bürgeruniversität mit Elisabeth Subotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele. Im Gespräch mit ZU-Präsidentin Prof. Dr. Insas Jurz und ZU-Studentin Theresia Wöllwart vom 14. Oktober 2015.
Herzlich willkommen heute Abend hier an der Zeppelin-Universität am Fallenbrunn. Ich freue mich sehr, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Mein Name ist Insas Jurz und ich bin seit 1. April die Präsidentin dieser wunderbaren Universität. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie alle hier heute Abend begrüßen zu dürfen. Ja, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf den heutigen Abend, so als Neuling, als Universitätspräsidentin. Und ich habe festgestellt, das, was wir hier heute begehen, das ist die 67. Bürgeruniversität. 67, das ist schon eine ganz erhebliche Zahl und das hört sich an, als wäre hier schon im besten Sinne eine Tradition begründet worden. Und ich kann Ihnen sagen, das gefällt mir richtig gut. Mir gefällt das deshalb richtig gut, weil ich am 1. April hier angetreten bin mit dem festen Vorhaben, die Zeppelin-Universität noch stärker mit Friedrichshafen und der Bodenseeregion zu verbinden. Denn die Zeppelin-Universität, die gehört zu Friedrichshafen und Friedrichshafen gehört zur Zeppelin-Universität. Und in diesem Sinne hat die Bürgeruniversität für uns alle hier einen sehr hohen Stellenwert. Und wenn wir hineinschauen, wer hier schon alles als Gast in der Bürgeruniversität war, dann sind das seit 2004, sind also schon 11 Jahre her, sind das ganz illustre Namen und ich nenne mal einige davon. Da ist Norbert Lammer dabei, der Bundestagspräsident, Thomas Reiter, einigen sicherlich bekannt, der Astronaut. Dann waren hier prominente TV-Legenden, Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Und weitere mediale Persönlichkeiten wie der Bildchefredakteur Kai Diekmann und Giovanni Di Lorenzo von der Zeit. Und wir haben auch den Bodensee gar nicht vernachlässigt, nämlich Martin Walser war dabei und im vergangenen Semester der Tatort-Regisseur Hannu Salonen. Also eine wirklich illustre Runde und die setzen wir heute fort. Meine Damen und Herren, mein Vorgänger Alfred Kieser, mein Vorgänger im Amt des Präsidenten, der hat ein Versprechen gegeben im letzten Semester. Er stellte nämlich fest, als er sich anschaute, wer denn hier Gast war in den Bürgeruniversitäten der Zeppelin-Universität, dass unter diesen 67 Gästen, und Sie werden staunen jetzt, nur 9 Frauen gewesen sind. Und daraufhin sagte Alfred Kieser, wir geloben Besserung. Und das tun wir heute, und zwar mit geballter Kraft. Sie werden es gleich sehen. Meine Damen und Herren, heute Abend haben wir einen ganz wunderbaren Gast hier bei uns, eine ganz besondere Frau, die nämlich im Januar die Aufgabe der Intendantin der Bregenzer Festspiele übernommen hat. Und sie ist damit die erste Frau in diesem Amt in der gut 70-jährigen Geschichte der Bregenzer Festspiele. Und sie ist eine der ganz wenigen Frauen in einer so herausgehobenen Führungsposition. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Begrüßen Sie mit mir Elisabeth Subotka.
Ich kriege den Feuerstuhl.
Das ist nicht der heiße Stuhl, sondern Sie sind in unserer Mitte wohlbehütet. Frau Subotka, wie war denn jetzt dieses erste Jahr? Also ich habe ja jetzt auch jung angefangen und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht nur inhaltlich neu, das ist kulturell neu, es kommen ganz viele Erwartungen und Wünsche und es ist einfach ganz viel. Wie war es bei Ihnen?
Also zuallererst guten Abend, ich freue mich sehr, dass Ihr Interesse an unserem Thema und auch an meiner Person so groß ist. Das erste Jahr war super, ich kann es nur so kurz und bündig sagen. Es ist für mich eine sehr andere Situation gewesen. Ich arbeite seit 1992, wo ich in Leipzig am Opernhaus angefangen habe, immer in sozusagen festen Opernhäusern. Habe zwar bei den Salzburger Festspielen angefangen als Praktikantin, dann aber nie wieder bei Festspielen gearbeitet und bin hier wirklich so voll in beide für mich faszinierenden Felder gefallen. Einerseits diese Oper am See, die wirklich eine unglaubliche Magie entwickeln kann und ich glaube auch heuer im Sommer entwickelt hat. Und andererseits diese einmalige Stimmung, die Festspiele in sich bergen, diese unglaubliche Kreativität, die dann auch entsteht, wenn sich dann sagen, drei Regisseure stehen dann vor einer Probe und diskutieren, was machst du und wie geht's dir und hast du dieselben Probleme und was, du hast mehr Beleuchtungsproben als ich, dann will ich auch noch mehr. Also es ist so eine ganz, ganz spezielle und wirklich beflügelnde Situation. Und das hat heuer im Sommer auch ganz toll funktioniert, deswegen geht es mir auch jetzt hier sehr, sehr gut.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Wie war denn die Umstellung? Sie waren zuletzt in Graz, jetzt nach Bregenz. Sie können das bestimmt besser beurteilen als Österreicherin, was da der Unterschied ist in der Mentalität, in der Art des Angehens der Aufgabe. Wie war die Umstellung für Sie?
Da ist natürlich so ein bisschen die Idee und Vorstellung eines Ostösterreichers, ich bin Wienerin, wie das, jetzt sage ich einmal, sehr geschäftige, sehr erfolgreiche westlichste Bundesland ist, ist ein bisschen, ja, fast verschroben. Die Vorarlberger gelten, glaube ich, sagen zu können, wie die Schwaben Deutschlands, sehr eifrig, sehr konzentriert, sehr organisiert. Und die Wiener sind doch eher, sagen wir, gemütlich, laid back, würde man heute sagen. Andererseits hatte ich schon die Sorge, erstens, dass ich sie nicht verstehen werde und zweitens, dass sie nicht offen sind und eher verschlossen. Und es war eigentlich eine unglaublich beglückende Erfahrung. Die Region, Bregenz ist ja Teil einer Region, Vorarlberg ist ja nicht, oder Österreich hat einen ganz, ganz winzigen Teil eigentlich am Bodensee. Und wenn man auch mit der Vorstellung kommt, hier ist hinterm Arlberg ist ein bisschen das Ende der Welt und man ist dann hier und es ist eigentlich wirklich das Zentrum, der Beginn einer Welt. Also es ist wirklich für mich in diesem Sommer zum Zentrum Europas geworden. Und ich habe noch nie in einer Region gelebt, wo ich mit dem Fahrrad in ein anderes Land fahren kann. Und auch die Eindrücke, die... Ja, es ist sehr, sehr belebt und belebend und ich genieße das unglaublich. Also ich finde, dass die Vorurteile, die ich ein bisschen auch hatte, überhaupt nicht stimmen. Und das war schon bei meinem ersten Besuch hier so, dass ich mir gedacht habe, hier kann man leben. Ich bin auch hierher gezogen, hier kann man arbeiten. Und vor allen Dingen, was ich ganz dringend brauche, ist, hier finde ich Menschen, mit denen ich Ideen entwickeln kann, mit denen ich kreative Prozesse beginnen kann.
Bleiben wir mal bei Ihrer Arbeit und den kreativen Prozessen. Nun sind ja die Bregenzer Festspiele aufgrund der besonderen Location etwas sehr Besonderes. Man könnte auf den ersten Blick denken, auf diese Bühne, da passen vor allen Dingen große Events. Nun findet dort traditionell Oper statt. Welche Art von Oper passt denn dorthin? Ich kann mir vorstellen, dass manche Opern gar nicht passen in dieses ganz besondere Setting. Können Sie uns da mal eine Idee dazu geben, welches Repertoire dorthin passt und was nicht?
Bregenz hat ja den Luxus, nahezu alle Aspekte von Musiktheater abdecken zu können. Wir haben die unglaubliche Seebühne, wo man im Repertoire auf die... Ja, die Größe und auch die Wirkkraft, die diese Oper entwickeln muss, Rücksicht nehmen muss. Gleichzeitig haben wir im Festspielhaus ein ideales Opernhaus. Also ich war heuer im Sommer total begeistert. Auch dieser Weitblick, das hat sich ja alles entwickelt über die Jahre. Und dieses Kongresshaus unterm Jahr ist im Sommer wirklich ein perfektes Opernhaus mit einer der besten akustischen Bedingungen Österreichs. Und spielt alle Stückchen auch für die Szene. Ich erinnere mich, Stefan Herheim hat ja Hoffmann gemacht letzten Sommer, ist hierher gekommen und hat gesagt, das gibt's ja nicht. Ich dachte, das ist ein Kongresshaus, das ist ja ein großartiges Theaterhaus. Und gleichzeitig haben wir die Werkstattbühne, wo wir zeitgenössisches Musiktheater wirklich entwickeln können. Und zurück zu Ihrer Frage. Mir ist es ganz wichtig, auf der Seebühne Stücke anzubieten, die die Besucher wirklich direkt erreichen und ergreifen können. Ich glaube, dass auch ein bisschen besser großformatige Musik, nenne ich es jetzt, passt. Deswegen habe ich mich auch für Puccini entschieden für das erste Jahr. Das ist eine sehr mitreißende, energiegeladene, farbenreiche Partitur, die auch in der Verstärkung besteht. Und natürlich sind die Geschichten, müssen übersetzt werden. Erstens in ein Bild, also das Bühnenbild ist in Bregenz traditionell wichtig und es ist auch das Herz und der Kern. Man kann eine Ikone schaffen, nenne ich es, die die Menschen verbinden. Ich glaube zum Beispiel, dass das Auge von Tosca für uns alle so eine Ikone geworden ist. Und da kann man sozusagen auch eine Schubkraft für ein Stück entwickeln und die Besonderheit in der Natur. Das ist etwas, was mich unglaublich ergriffen hat, dass wir ja jeden Abend eine komplett andere Situation haben. Wetter, Wind, Wellen, Licht geht früher oder später unter. Wie reagiert das Bühnenbild, wie reagieren die Sänger, wie reagiert das Publikum? Es ist wahnsinnig lebendig und wenn dann noch sagen die Stimmung stimmt, dann hebt es ab, dann ist es eine andere Dimension als in einem Haus. Und auch da denke ich natürlich bei der Auswahl der Stücke nach, welche Szene, welcher Moment kann in einer Oper an diesem besonderen Ort besonders funktionieren.
Sie haben das ja unglaublich sympathisch und mitreißend beschrieben, was das Besondere ist. Und ich denke, das spüren andere Menschen auch. War da nicht der Erwartungsdruck an Sie, als Sie neu angefangen haben, besonders hoch? Was macht diese Frau jetzt mit unseren Festspielen? Ist die vielleicht viel zu mutig? Das wäre so der zweite Teil der Frage. Wie viel Revolution ist da eigentlich möglich? Ich glaube, da gab es mal so einen Satz in einem Interview, wo angedeutet wurde, eigentlich geht nur behutsame Evolution. Wie sehen Sie das?
Der Erfolgsdruck war enorm und nicht so sehr wegen jetzt mir oder einer Frau, sondern wir hatten die erfolgreichste Produktion aller Zeiten davor auf der Seebühne. Mein Vorgänger David Pountney hat Zauberflöte gemacht, hat mit Zauberflöte abgeschlossen und jetzt ist Zauberflöte so und so schwer zu toppen, aber es war auch eine sehr, sehr erfolgreiche Produktion. Und dadurch war natürlich auch ja die Nervosität schon zu spüren, auch im Stiftungsgremium. Und was macht sie? Und Turandot, kennt man das wirklich? Da ist doch nur Nessun Dorma drinnen. Und ich war eigentlich total verwundert, weil ich dachte, ich schlage einen Gassenhauer vor, wo alles, Turandot, klar, läuft von selbst. Und dann so, und wirklich? Und sind Sie sicher? Umso schöner ist, dass es funktioniert hat. Und der Satz, auf den Sie anspielen, ist Evolution statt Revolution, wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass das im Theater drinnen ist. Wir können nicht mehr wirklich revolutionieren. Wir machen das jetzt seit vielen tausend Jahren. Wir können manches sozusagen avantgardistischer, manches verrückter, manches mit ein bisschen mehr Energie, mit weniger so dass die Leute sich aufregen, so dass sie begeistert sind, machen. Aber so wirklich eine Theaterrevolution, die, glaube ich, gibt es nicht mehr.
Also es ist kein Ort für die Avantgardisten eigentlich, oder?
Sogar Avantgarde gibt es auf der Werkstattbühne.
Ja, aber auf der großen Bühne.
Das ist kein Ort dafür. Das ist absolut kein Ort dafür und das würde dort auch nicht funktionieren, weil gerade für ganz neue Dinge braucht man eine Nähe und eine Intimität, um das wirklich auch wahrnehmen und verdauen zu können.
Sie haben sich mal in einem Interview beschrieben, ich muss es noch einmal nachschauen, als Opernnarr und Sie sagten, Sie wollen die Oper in die Herzen der Menschen bringen, was einfach wunderbar ist und uns alle sicherlich begeistert, die wir uns für Musik interessieren. Was ist denn für Sie das Magische an der Oper?
Wie sie einen im Innersten erreichen kann und treffen kann. Also Oper ist für mich das Kunstmedium, das am direktesten die Seele, wenn ich es jetzt ganz hochtrabend sage, erreichen kann. Und gleichzeitig aber auch das Hirn. Oper kann auch unglaublich gescheit sein. Es war für mich die persönliche Erfahrung, dass ich wirklich Opernabende erlebt habe, die mein Leben verändert haben, die mir auch meine Berufswahl sozusagen gewiesen haben.
Und welche Abende waren das?
Das war vor allen Dingen ein Abend, da war ich 14 und bin durch mehrere Zufälle in eine Tosca mit Placido Domingo geraten, an der Staatsoper in Wien. Und an diesem Abend, er ist ein Ausnahmekünstler. Und das ist auch das, was für mich bei Oper so wichtig ist, dass man spürt von der Bühne, im Theater genau dasselbe, das Publikum ist gemeint, dass man in eine Kommunikation mit der Bühne tritt, dass man gar nicht sich nie denkt, was macht er jetzt und warum macht er das, sondern der erzählt mir was und er meint mich oder die erzählt mir was oder das ist, diese Szene ist da, weil ich da bin. Und er kann das wie wenig andere oder ganz besonders, sagen wir so. Und an diesem Abend gab es das, ja, ich glaube, einmalige Glück, es ist nur ein zweites Mal wieder in Wien passiert, dass er eine Arie wiederholt hat. Und da kam zu diesem sehr würdigen Ereignis dann wirklich, ich würde sagen, Pop-Konzertatmosphäre dazu. Es war eine Stimmung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man hat gedacht, also jetzt bricht das Haus zusammen. Es war ein Jubel und eine Begeisterung. Und das Ganze hat mich wirklich aufgewühlt. Ich war dann sehr viel am Stehplatz in Wien. Und es hat sich in mir ganz klar herausgebildet, da muss ich arbeiten. Da führt kein Weg dran vorbei.
Aber es ist ja nicht nur die Leidenschaft, die einen in so eine Spitzenposition bringt. Und wenn wir uns die Stationen Ihrer Karriere anschauen, dann ist das ja schon sehr beeindruckend. Das hat ja, gerade Frau von Wölwart auch nochmal skizziert. Salzburg, Leipzig, Wien, Berlin, Graz und jetzt Bregenz. Das ist nicht nur Leidenschaft, das ist auch viel Arbeit. Ehrgeiz gehört dazu und natürlich auch das gehörige Quäntchen Glück, denke ich mal. Sind Sie denn, wenn Sie jetzt auf diesen Weg schauen, sind Sie zufrieden mit dieser Karriere?
Mehr als zufrieden, ich bin glücklich. Ich hätte nie gedacht, dass ich so zielstrebig vom Stehplatz in die Direktionsloge im selben Haus gerate. Das habe ich mir wirklich gewünscht. Es ist nicht die Direktionsloge, sondern es ist die Dienstloge. Und da saß ein Herr, immer sehr schön gekleidet, im grauen Anzug. Und wenn was passiert ist, kam er runter und hat die Ansagen gemacht. Und wie ich am Stehplatz gestanden bin, ich mir dachte, wenigstens das möchte ich werden. Der kann jeden Abend da oben in der Loge sitzen. Das müsste jetzt nicht mehr sein. Aber die... Natürlich ist es der Einsatz, der dann, glaube ich, sagen, mir den Weg geebnet hat. Das war aber nie sozusagen bewusst, ich muss das jetzt machen damit, sondern diese doch wirklich für mich existenzielle und nicht nur Begeisterung, sondern Oper, Theater hat für mich existenzielle Bedeutung. Ich halte das wirklich für ein ganz, ganz wichtiges Medium für uns Menschen, um uns mit etwas auseinanderzusetzen, um uns zu entwickeln, auch um miteinander zu reden, um näher aneinander zu kommen. Und das hat mich nie verlassen, bis zum heutigen Tag nicht. Und ich glaube, das ist auch, was sozusagen dann diese Karriere befördert hat. Und natürlich habe ich Menschen kennengelernt, die mich gefördert haben. Unter anderem Laurenz Langefort, der jetzt die Kölner Philharmonie leitet, hat mich in Salzburg kennengelernt. Ich habe damals mehr für Konzert als für Oper. Ich war Praktikantin, also ich war gar nichts. Das kam vom kulturellen Management, war das ein Praktikum, vom Lehrgang für kulturelles Management, war das als Praktikum ausgeschrieben. Und er hat einfach meine Opernbegeisterung gemerkt und gespürt und hat dann gesagt, also wenn ich an eine Oper gehe, nehme ich die mit. Und wir hatten drei, er hat die Geschichte gerade wieder erzählt, ich habe vor kurzem 50. Geburtstag gehabt und habe da sozusagen meine ganzen Stationen eingeladen gehabt, das war sehr, sehr schön. Und dann hat er auch diese Geschichte wieder erzählt und ist mir wieder eingefallen, er hat mir drei Häuser zur Auswahl gestellt, Venedig, Barcelona und ich glaube Berlin, bin ich nicht mehr ganz sicher, und dann ist es Leipzig geworden. Leipzig ganz kurz nach der Wende. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, wie groß der Unterschied zwischen Venedig oder Barcelona und... Aber ich habe gar nicht überlegt. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Wien bei einem Konzertveranstalter bei der Jeunesse Musicale gearbeitet und hat angerufen und hat gesagt, du, es ist soweit, aber es ist Leipzig. Und egal, Hauptsache Oper. Der hat mich sehr gefördert und dann bin ich sehr schnell über Leipzig nach Wien und dann hat eins das andere ergeben. Ich muss jetzt ein Vitamin, wenn ich mich umdrehe. So.
Was mich jetzt interessieren würde, war, Sie haben jetzt davon gesprochen, dass man sehr viel Mut braucht, man muss so ein bisschen auch aus dem Bauch heraus handeln, man muss sich so ein bisschen durch seine Inspiration auch leiten lassen, aber man muss eben auch wirklich Entscheidungen treffen. Wie würden Sie anhand dessen, wie Sie eine Produktion planen, wie würden Sie gute Führung beschreiben? Das ist natürlich eine große Frage.
Aber. Ja, sehr große. Überzeugung und Überzeugungskraft. Also man muss, glaube ich, wirklich an das glauben, was man macht. Sehr wichtig ist Entscheidungsfreude und schnelle Entscheidung. Das ist fast das Schwierigste, weil man möchte gerne doch so alle Optionen offen haben. Und ich habe aber gelernt und auch erlebt, dass es immer besser ist, eine Entscheidung zu verändern, als keine Entscheidung zu haben. Und das ist fast das Schwierigste, finde ich, beim Führen. Und ich glaube, zuhören können und einordnen können. Und ich habe, eine sehr flache Hierarchie, einen sehr offenen, teamorientierten Führungsstil. Ich hoffe, er widerspricht mir nicht. Und da sozusagen die Balance zu finden zwischen alles anhören, jede Intervention zulassen und dann aber zu sagen, ja, habe ich gehört, aber wir machen so, oder tolle Idee, wir machen so. Das ist, glaube ich, das, was gutes Führen in einer solchen Struktur, also in einer teamorientierten Struktur ausmacht.
Und was wäre, wenn jetzt beispielsweise mal eine falsche Entscheidung dabei ist? Also wenn jetzt wirklich mal ein Rückschlag kommt, Sie beispielsweise was geplant haben, was irgendwie dann doch nicht so funktioniert hat. Wie geht man dann damit um?
Das ist passiert, das ist auch mir passiert. Und wenn, sagen wir, eine Produktion kein Erfolg ist, dann ist das Schwierigste, sagen, innerlich nicht die Nerven und die Haltung zu verlieren, sondern dazu zu stehen. Mhm. Und ganz sicher gehören in diesem Zusammenhang die Premierenfeiern und Premierenansprachen nach, jetzt will ich gar nicht sagen missglückten, nicht so geglückten Abenden dazu. Wie findet man die Balance, dass man kann ja nicht sagen, so, wir haben jetzt alle gesehen, es hat nicht funktioniert, Prost. dass man da sagen, eine Balance findet, die Arbeit, die hat ja stattgefunden. Das Team hat ja, es will ja keiner einen Misserfolg, alle wollten ja, dass es funktioniert und dann hat es nicht so funktioniert oder wurde total unerwartet vom Publikum abgelehnt, Buh-Orkan, und alle stehen verstört herum. In solchen Momenten ist es wahrscheinlich am schwierigsten, mit Misserfolgen umzugehen. Ich glaube allerdings ganz, ganz fest dran, dass gerade im Kunstprozess Misserfolge unumgänglich sind, sonst wird man gar nicht, wenn man nur auf Sicherheit geht, wird man sich gar nichts trauen.
Und was natürlich jetzt auch sehr interessant ist, ist, dass Sie seit 70 Jahren die erste Frau sind, die das macht.
Und das ist gar nicht so interessant. Es gab überhaupt erst drei Intendanten von mir. Also das ist in diesem Fall gar nicht. Die waren alle sehr lang dienend. Mein Vorvorgänger Alfred Woppmann, der vielleicht hier noch bekannt ist, war 20 Jahre. Also da war kein Platz für Änderungen. Egal ob Mann oder Frau.
Aber wie ist es jetzt in Ihrem Umfeld? Also arbeiten Sie mehr mit Männern zusammen, mehr mit Frauen zusammen?
Es ist ganz interessant, was mich ein bisschen immer wieder wurmt, ist, dass in sogenannten dienenden Positionen mehr Frauen arbeiten und in den entscheidenden mehr Männer. Das ist immer noch so. Ich persönlich habe gar nie eine, sage ich jetzt, genderspezifische Behandlung gespürt. Und ich glaube nicht, dass das ist, weil ich naiv bin, sondern das ist ganz sicher, weil ich in einem besonderen Metier arbeite und ich das unglaubliche Glück hatte, der Berührungspunkt, der wahrscheinlich am schwierigsten ist, wo Frau, Mann einfach auch aufgrund der Arbeit schwierig ist, ist Technik. Da merke ich manchmal noch so, dürfen wir uns so benehmen, wie wenn jetzt keine Frau dabei wäre, wenn es eine ganz Männercrew ist, am See zum Beispiel. Da merke ich sozusagen, ah, die Chefin ist da, jetzt müssen wir es besser benehmen. Aber das ist das Einzige, wo ich es am Anfang meiner Laufbahn ganz, ganz stark gemerkt habe, ist Dirigenten und Orchester. Das war speziell in Wien, ganz, also da war, hat Simone Young wirklich sehr, sehr hart gekämpft, um das selbstverständlich zu machen. Dass Frauen dirigieren und dass Frauen im Orchester sind, hat in Wien auch so lang gedauert wie nirgendwo anders. Aber es ist gelungen.
Sie haben Musik- und Theaterwissenschaften, Publizistik und BWL und kulturelles Management gemacht. So, das ist natürlich recht facettenreich. Das heißt, wie kam dann wirklich die Leidenschaft in diesen Kulturbereich zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt der richtige Weg, weil Publizistik, also sind natürlich alles Rüstzeug, was wunderbar ist für den Weg, den man geht, aber was war jetzt wirklich so der ausschlaggebende Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, das ist jetzt mein Interesse und den Weg gehe ich jetzt weiter?
Also in diesem ganzen Themenfeld waren die zwei wahrscheinlich wichtigsten Punkte zuallererst die Musikwissenschaft. Da war einfach die Frage, es war ganz klar, dass ich nicht kreativ in der Oper arbeiten möchte. Was ist am nächsten an der Oper dran? Da habe ich mir gedacht, Musikwissenschaft. Die meisten haben gesagt, was willst du mit Musikwissenschaft? Und das andere ist ein Lehrgang für kulturelles Management. Das war ein Postgraduate-Studium oder Postgraduate-Lehrgang. Und das andere war ein bisschen ein Weg. Natürlich, Theaterwissenschaft ist wahnsinnig viel, Dramaturgie und alles für Oper auch drinnen. Publizistik hat wunderbar zur Musikwissenschaft gepasst und BWL habe ich als sozusagen Vorbereitung für den Lehrgang für kulturelles Management gemacht. Aber alles immer in dem Hinblick, wie kann ich in einem Opernhaus arbeiten. Also das war beim Studium schon klar, dass ich das will. Was dann alles gekommen ist, war auch ein Weg auf der Suche nach dem Moment, so wie komme ich da jetzt rein?
Und was ich ja gerade schon erfahren habe von Ihnen ist, das Thema meiner Masterarbeit ist ja geteilte Führung und ich habe gerade von Ihnen erfahren, dass eben auch Sie jetzt eine geteilte Führung wirklich live miterleben. Und da wäre es natürlich jetzt interessant, was so wirklich Vorteile davon sind, aber was auch wirklich große neue Herausforderungen sind, weil man ist es ja eigentlich, also man ist eine Führungsposition und dann hat man aber eben noch jemand, der auf Augenhöhe eben die gleiche Entscheidungsgewalt hat.
Ich bin ein besonders spannendes Beispiel, weil ich habe auch unter, sagen, doppelter Führung gearbeitet und das, wenn das nicht funktioniert, ist wirklich ein Problem. Das ist zehrt wahnsinnig an der Energie und den Ressourcen des Hauses. Ich bin persönlich ein Vertreter des Vier-Augen-Prinzips. Es kommt natürlich auf die Persönlichkeiten an. Ich bin froh, dass ich nicht alleine verantwortlich bin für Kunst und Geld bei den Festspielen. Ich war in Graz, habe aber genauso wie jetzt meinem Kollegen, der für das Geld zuständig war, den Prokuristen, habe mich genauso ausgetauscht und habe genauso eng zusammengearbeitet. Es liegt in der Natur der Sache, dass ich diejenige bin, die das Geld ausgibt und mein Kollege Michael Diem derjenige ist, der sagt, pass ein bisschen auf und bist du sicher und du weißt eh, das Budget ich will das ja gar nicht. Und wenn ich selber mit mir diesen Streit ausfechten müsste, ich bin nicht sicher, wie der ausgeht. Natürlich bin ich auch so sehr verantwortungsvolle Kauffrau, aber es ist eine sehr fruchtbare Diskussion auch. Natürlich reden wir dann oft nicht über Inhalte, aber auch, was ist wichtiger, was ist wirklich das Herz der Festspiele, was müssen wir sagen, bedienen, und was ist jetzt sozusagen nur ein Spleen, der ja gar nicht so wichtig ist. Also ich genieße es und habe auch, Gott sei Dank, hier einen wirklich tollen Partner gefunden. Das ist aber das Um und Auf. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich in Berlin leider genau das Gegenteil erlebt, dass ich sozusagen in der Hierarchie drunter, ich war die direkt unter Kunst und Geld, immer nur hin und her gegangen bin und versucht habe zu vermitteln. So lange, bis ich es dann nicht mehr wollte.
Darf ich da nochmal nachfragen, Frau Sobotka? Wie schaffen Sie denn den Ausgleich zwischen auf der einen Seite der Kultur und den Anforderungen, etwas Gutes, Wertvolles auf die Bühne zu bringen, und den ökonomischen Anforderungen auf der anderen Seite? Wo ist denn der Grat in der Mitte?
Der Grat ist das Budget, das zur Verfügung steht. Wir teilen das Geld sehr genau vorher ein. Es ist hier ein bisschen eine andere Situation, weil wir sagen, das Glück des guten Verkaufs und die Sorge, wird es wieder so gut, liegt hier einem noch näher als an einem komplett subventionierten Haus. Wir haben relativ geringe Subventionen, verdienen fast 45% oder zwischen 45 und 50 sogar Prozent unseres Budgets selbst am See und mit Sponsoren. Und da ist man noch eine Spur näher dran und muss noch sozusagen genauer seinen künstlerischen Traum mit der Wirklichkeit vorab abgleichen. Das ist natürlich das Allerschwerste, weil da ist man schon versucht dann zu sagen, ja, wir bräuchten aber noch 100.000 und dann wird es noch schöner oder noch bunter oder noch toller. Das ist ein Prozess, es ist auch ein Geben und Nehmen, und wir haben das Glück, oder ich habe das wirklich Glück, das ich fast als Privileg bezeichnen möchte, dass wir einen guten Sommer hinter uns haben und ich jetzt natürlich anders auch mit der Zukunft umgehen kann. Es hat funktioniert, wir haben gezeigt, dass es geht, und es ist immer ein Herantasten, wie weit kann ich gehen. Und gleichzeitig auch, es heißt ja nicht, mehr Geld ist eine bessere Produktion, gleichzeitig kann eine, sagen, Limitierung im finanziellen kreative Prozesse auslösen, die dann ganz andere Ideen hervorbringen, wo dann nachher man eigentlich sagt, super, ist ja viel besser, als wir es ursprünglich geplant haben.
Meinen Sie, ist es gut, dass es Grenzen gibt? Also dass es eben wirklich eine Budgetgrenze gibt, oder wäre es, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt wirklich so einen endlosen Topf hätte und man könnte alles machen und man könnte so viel ausgeben, wie man möchte, dass man dann eben nicht vielleicht in manchen Momenten so innovativ oder so mutige Entscheidungen vielleicht trifft. Also wie geht man damit um? Weil wenn Sie eben sagen, dann hat man eben so Ideen, was könnte man noch machen, und jetzt bräuchten wir aber doch noch so und so viel Geld, und man hat aber dann die Grenze, und wie geht man dann damit um?
Natürlich orientiert sich das Budget auch nach dem Raum, den wir bespielen. Und eine Grenze am See ist ganz anders einzuziehen als eine Grenze im Haus und nochmal ganz anders als auf der Werkstattbühne. Und in diesen Abstufungen spielen wir sozusagen alle Paletten durch, von um 50 Euro kämpfen bis zu Entscheidungen, na, die 200.000 müssen wir aber noch reingeben, sonst funktioniert das einfach nicht. Das ist manchmal, da kommt man sich ein bisschen schizophren vor, weil man, ich denke, mein Gott, jetzt auf der einen Seite Feilschicht um die 50 Euro. Aber genau das, glaube ich, braucht es auch. Es ist die Grenze muss so und so sein, weil wir das Geld nicht haben. Aber es ist nicht das endlose Füllhorn eine Garantie für tolle künstlerische Prozesse. Und so gesehen, in diesem Zwiespalt bewegen sich alle meine Kollegen, jeder. Und ja, manchmal würde man sich natürlich dann den Sponsor wünschen, der das letzte Quäntchen gibt. Und wenn man einen, also um jetzt von diesem Sommer zu reden, wenn man einen dermaßen kreativen und sprudelnden Regisseur wie Stefan Herrheim hat, dann denkt man sich, mein Gott, da hätte ich jetzt gern noch ein bisschen mehr. Aber ich war noch nie in der Überlegung, wie wäre es, wenn ich alles Geld der Welt hätte. Da bin ich einfach auch durch meine auch wirtschaftliche Ausbildung einfach zu sehr, da bin ich dann echt Pragmatiker, das habe ich, damit muss ich umgehen.
Ja, Sie haben eben gesprochen über Simone Young, die sich ihren Platz erst erkämpfen musste in einer männerdominierten Welt. Gibt es Vorbilder, an denen Sie sich orientieren? Sowas können ja auch Ankerpunkte sein.
Absolut, Leben. Absolut. Also Vorbild weiß ich nicht, aber ganz, ganz hohen Respekt und Bewunderung für ihre Kraft, die sie in diese, ja, man kann ja nicht mal sagen Männerdomäne, es waren ja nur Männer, wie ich angefangen habe. Komischerweise, und ich kann mir gar nicht wirklich genau erklären, warum ausgerechnet in Wien dann auch noch diese Wiener Philharmoniker befunden haben, sie müssen Männer sein. Das klingt jetzt witzig, mich hat damals wirklich erschreckt, dass es mir nicht aufgefallen ist bis zu dem Tag, wo es Thema wurde. Das war so. Das war überhaupt nicht von der Harfe, das war zwar eine Frau, da durfte man aber beim Neujahrskonzert nur die Hände sehen. Und es ist kein Witz, was ich jetzt sage. Das wurde weggeblendet. Und es war ganz üblich zu sagen, einsteigen, meine Herren. Einsteigen ist, wenn man das Orchester in den Graben bittet. Einsteigen, meine Herren. Es war nie davon Damen die Rede. Und erstaunlicherweise der ja doch Supermacho Johann Holländer hat dann erklärt, ich meine, es geht doch nicht, wo leben wir eigentlich? Und hat dann mit einem sehr eleganten Trick die erste Frau über eine Substitutenstelle in das Orchester, in der Oper, es sind ja sozusagen getrennte Strukturen, Staatsopernorchester und Wiener Philharmoniker, und beim Staatsopernorchester konnte er das auch sozusagen halb legal durchsetzen. Und Sie können sich die Aufregung nicht vorstellen am nächsten Tag. Da saß eine Frau im Graben. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Frau. Der hat uns eine Frau reingesetzt. Und es gab dann eine große Aufregung. Und schlussendlich ist dieses sozusagen Verbot für Frauen im Orchester an den Amerikanern gescheitert. Es stand eine Tournee nach Amerika. Ich meine, es klingt, das würde ich aus den vorvorigen Jahrhundert erzählen, und es waren die 90er Jahre, hat dann eine offizielle Stelle, oder es gab sozusagen einen Artikel in Amerika, also wenn die so frauenfeindlich sind, dann sollten wir sie auch nicht mehr nach Amerika einreisen lassen. Wir, das Land der Freiheit, das geht nicht, und da sind dann sogar die Philharmoniker schwach geworden.
Haben Sie das Gefühl, dass sich da jetzt was ändert, dass da viele Frauen in der zweiten Reihe stehen und den Mut haben, auch Führungsaufgaben zu übernehmen?
In dem speziellen Fall freut es mich ganz besonders, Sie haben eine Konzertmeisterin. Die Konzertmeister, die mir vor 15 Jahren noch erklärt haben, also das müssen Sie verstehen, Frauen sind einfach nicht so gute Musiker wie Männer. Ich glaube, Frauen sind überhaupt nicht so gute Künstler wie Männer. Die haben jetzt akzeptiert, dass an ihrer Seite eine Frau spielt, und man hört es nicht, ich kann es garantieren.
Ja, das ist doch eine schöne Entwicklung. Sagen Sie, irgendwo habe ich gelesen, Sie erobern Städte mit dem Fahrrad, Sie haben gar kein Auto, stimmt das?
Na jetzt, Sie haben ja schon die Staatskarosse angesprochen, jetzt habe ich ein Auto, aber ich fahre sehr gern mit dem Fahrrad in Städten. Hier ist es eine gewisse Herausforderung, ich bin nach Bregenz gezogen und wohne auf einem relativ steilen Hügel. Ich überlege mir jetzt, ein E-Bike anzuschauen.
Ja, das habe ich übrigens auch gemacht, das ist extrem hilfreich.
Gut, werde ich gleich eins besorgen.
Haben Sie denn schon schöne Ecken entdeckt mit dem Fahrrad in Bregenz und rundherum?
Ich gebe zu, ich habe den Bregenzer Wald erforscht, allerdings mit dem Auto und zu Fuß. Und da gibt es hinreißend schöne Ecken. Überhaupt, also der See ist mit dem Fahrrad sehr schön, und ich bin einfach wirklich fasziniert von der von der Vielfältigkeit und immer wieder überwältigt, ja, vom See einfach, die Weite, die Unterschiedlichkeit, die Lichtspiele drauf, aber auch Wolken, noch finde ich auch Nebel spannend am See. Da wird mir vorausgesagt, dass ich daran die Freude verlieren werde. Nein, das ist ganz, ganz spannend.
Eine besondere Herausforderung für insbesondere Frauen in Führungspositionen ist immer wieder auch die Balance zu finden zwischen Privatem und der beruflichen Herausforderung. Wir wissen, dass Sie einen Sohn haben. Wie schaffen Sie das? Der hat auch seine Wünsche und Bedürfnisse und in Ihrer Rolle ist die Mutter abends oft auch abwesend und auch gerne mal am Wochenende. Wie managen Sie Ihr Leben?
Wenn ich jetzt ein bisschen frech bin, sage ich, das letzte Mal habe ich auf diese Frage geantwortet, würden Sie das einen Mann auch fragen? Und gleichzeitig weiß ich, dass ich, also Felix lebt bei mir, wir sind nicht verheiratet, wir leben in einer Partnerschaft, sein Vater lebt überall auf der Welt, ist Dirigent und ich hätte ganz klar, also es war nie die Frage, ob Felix bei ihm lebt, also es stimmt schon, warum Sie die Frage mir stellen, ich hätte meinen Beruf aufgeben müssen, wenn nicht meine Mutter mit mir schon nach Berlin gezogen wäre, wie ich noch in Berlin gearbeitet habe. Das war auch ein Lernprozess für mich. Ich dachte, das geht mit, also ich habe ganz sagen, jetzt rückblickend großkotzig gesagt, ach, Kindermädchen, Kinderfrau, wo soll denn ein Problem sein? Also ich lebe einfach weiter und habe halt nur ein Kind. Dann hatte ich das Kind und sollte nach 4 Monaten zurück nach Berlin und bin eigentlich ja in eine Depression verfallen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich überhaupt jemals wieder selbstbestimmt leben werde. Wo gehe ich hin? Und habe mir dann erst überlegt, ja, Kinderfrau bedeutet eigentlich so wie Ehemann, muss man sich die aussuchen, weil die ist immer da, die muss ja bei uns leben. Es gibt wahnsinnig viele Abendtermine, Wochenendtermine, da kann ich nicht dann so mal einen Babysitter bestellen. Und meine Mutter hat das Ganze natürlich hautnah miterlebt. Ich habe in Wien Felix auf die Welt gebracht und war dann auch die kurze Karenzzeit, die 4 Monate in Wien. Und sie hat kapiert, dass ich eingehe, wenn ich meinen Beruf nicht ausüben kann und gleichzeitig aber auch nicht zurande komme mit dem Kind und hat dann gesagt, sie kommt mal mit für den Anfang und ein Jahr später hat sie mir gesagt, sie hat gewusst, dass sie sozusagen ihr ja, eigenes Leben jetzt aufgibt, weil ihr auch klar war, dass sie dann natürlich so an dem Kind hängt, dass sie nicht sagen kann, sondern jetzt gehe ich wieder zurück. Also das verdanke ich ihr, dass ich diesen Spagat schaffe, weil ich glaube, in manchen Führungspositionen, die extrem viel am Abend oder am Wochenende zu tun haben, ist es nochmal schwieriger.
Wenn man ihr Leben anschaut, ihr berufliches, ihr privates Leben, dann ist das fordernd und voller Leidenschaft und Sie strahlen auch diese Begeisterung aus. Haben Sie trotzdem irgendwann mal in einem Moment gedacht, ab morgen, da mache ich mal was ganz anderes?
Die Momente gibt es. Also speziell, wenn man in irgendeinem ganz ja, kindischen Konflikt mit einem Künstler steckt. Das sind eigentlich die Momente, wo man sich dann denkt, bitte, habe ich das notwendig? Und morgen oder in einem Jahr, da überlege ich mir, da will ich einen 9-to-5-Job und da will ich einfach ganz normal wie andere Menschen arbeiten. Ich habe das Glück der Regeneration über Nacht. Ich vergesse alles, kann auch fast immer sehr gut schlafen und am nächsten Tag wache ich dann auf und denke mir, ach, so schlimm war es ja schon gar nicht und dann geht es schon weiter. Also ich habe noch, ich muss zugeben, in der Situation in Berlin, wo ich da auch immer sozusagen Spielball der Gewalten, nenne ich jetzt war, da habe ich mir gedacht, nein, das mache ich nicht weiter. Da habe ich auch sozusagen gekündigt und gesagt, ich schaffe das nicht und ich war so viel beschäftigt, mich über das aufzuregen. Man kommt ja dann auch manchmal in so eine Schleife hinein, wo man dann eigentlich dann nur noch sozusagen die Bestätigung sucht, ah, das haben die jetzt schon wieder so blöd gemacht. Und da habe ich mir gedacht, nein, so geht das nicht, du musst Abstand gewinnen. Und dann kam die Ausschreibung für Graz und da habe ich mich dann beworben und bin es dann tatsächlich geworden.
Haben Sie irgendwas auf dem beruflichen Weg aufgeben müssen? Ist da irgendwas auf der Strecke geblieben, wo Sie im Nachhinein sagen, schade?
Nein, das ist eine interessante Frage, aber auch aus dem Grund, weil ich wahrscheinlich wirklich opernbesessen bin. Also das war so und ist immer noch so wichtig für mich. Ich habe jetzt, ich fahre in den Herbstferien eine Woche nach London, eigentlich auf Familienurlaub, und bin draufgekommen, die ganze letzte Woche war ich nur beschäftigt, mir Karten für andere Opernaufführungen zu besorgen. Es ist wirklich mein Lebensinteresse. Und so kriege ich da so wahnsinnig viel wieder zurück. Und es ist auch so vielfältig bei einem Vorsingen. Man entdeckt einen jungen Sänger, eine junge Sängerin, die einen erreicht. Und man geht glückstrahlend von dem Vorsingen und denkt sich, da habe ich wieder, genau was ich vorher gesagt habe, diesen Menschen gefunden, der es schafft, eine Verbindung mit dem Publikum herzustellen. Und eine tolle Stimme hat er auch noch. Ich habe zwar mal selbst musiziert, aber nie so, dass es jetzt für mich schade wäre, dass ich es nicht mehr ausübe. Nein, also ich habe nichts aufgeben müssen.
Ein schönes Resümee. Dann schauen wir uns mal um, Frau Sobotka. Im Publikum gibt es bestimmt nach dieser Dreiviertelstunde schon die eine oder andere Frage. Und seien Sie mutig und stellen Sie sie. Die Chance ist günstig.
Guten Abend, Frau Sobotka. Ich wollte nochmal auf das Thema des Misserfolgs kommen. Sie sagten, in dem künstlerischen Bereich, in dem Sie arbeiten, gehört es auch dazu, eben Misserfolge zu erleben. Wie wird es tatsächlich in dem Milieu auch gelebt? Also wie dankbar ist das Milieu und wie geht man tatsächlich mit Misserfolgen um? Also ist es Theorie, Kunst braucht Misserfolge, wird auch so gelebt, oder erleben Sie das dann trotzdem anders? Also wie lange als Intendant können Sie durch Misserfolge laufen, bevor Sie eigentlich von dem Milieu rausradiert werden?
Ja, also im Idealfall sind es nur Einzelfälle, die einen treffen. Und es ist eine interessante Frage, weil es ist auch gerade für einen Künstler, wann macht einen Misserfolg einen Künstler interessant und ab wann ist er abgemeldet? Das ist ein ganz dünner Grat, da haben Sie vollkommen recht. Es geht nicht, dass man dauerhaft das Richtige plant und genau sozusagen den Moment trifft. Und wenn man das versuchen würde, glaube ich, würde man sich auch selbst lähmen. Man muss etwas wagen. In dem Wagnis ist der Misserfolg drinnen. Und wenn man das sagen wirklich überzeugt macht, dann kann man, glaube ich, einen Misserfolg relativ gut in etwas Positives verwandeln. Oder wenn es nicht angekommen ist. Wenn ein Misserfolg eher durch, jetzt sage ich, ein technisches Problem oder schlechte Sänger oder wirklich qualitative Probleme kommt, dann können Sie es nicht in neue Kraft verwandeln. Und das zehrt und das können Sie sich ganz selten leisten, ohne dann wirklich abgemeldet zu sein.
Ich wollte fragen, wer macht es zu einem Misserfolg? Ist es das Publikum? Sind es die Zeitungen? Sind es die Kritiken? Wer beurteilt, das ist ein Misserfolg?
Unterschiedlich, ein bisschen alles zusammen, aber am tiefsten drinnen man selbst. Also jetzt Misserfolg auch in dem Sinn, es ist nicht das geworden, was ich mir erwartet habe. Das wissen die Ängsten, das weiß dann noch das Team oder die Sänger. Die sind sehr schmerzlich, sehr erstaunlich, und da kann man sich dann gar nicht dran gewöhnen, ist, wenn man glaubt, es wird was nicht funktionieren und es wird ein Erfolg. Eine ganz kleine Geschichte von diesem Sommer. Ich komme immer wieder zu Stefan Herheim und Hoffmann, weil das wirklich eine sehr aufwendige und außergewöhnliche Produktion war. Und da gab es ein kleines technisches Problem im Nachhinein. Ich in der Premiere sitzend habe 3 Tage später erst begriffen, dass das trotz allem ein Erfolg war und ein enormer. Weil man so auch in seinen Befindlichkeiten ist und man sieht, es funktioniert nicht und jetzt geht alles den Bach hinunter. Und genauso ist, wenn Sie total begeistert auf eine Premiere hinarbeiten Und dann buht das Publikum, man ist fassungslos. Und das heißt noch gar nicht, dass es wirklich ein Misserfolg ist. Es kann dann auch sein, dass die Zeitung gut schreibt oder schlecht schreibt. Aber diese Momente, es zieht einen den Boden unter den Füßen weg. Und aus all dem entwickelt man dann sozusagen sein eigenes Bild einer Produktion. Und manchmal hebt ein Abend einfach nicht ab, bleibt am Boden. Und dann ist vielleicht zu viel von einem Misserfolg zu sprechen, aber man ist enttäuscht und denkt sich, das haben wir alle nicht verdient, aber es hat nicht funktioniert.
Mich würde interessieren, Sie haben gerade die Bedeutung der oder die Wichtigkeit der Künstler angesprochen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass es gerade im künstlerischen Bereich die prekäre Arbeit gibt, gerade was Künstler gibt. Und das ist, glaube ich, ein immer wiederkehrendes Thema. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie, ist es vielleicht für Sie auch ein Interesse, dort in dieser Position dagegen anzugehen? Sehen Sie Lösungsansätze? Wie stehen Sie dazu?
Das ist ein sehr großes Thema und was für mich besonders spannend ist in Bregenz, ist, dass ja fast der gesamte Aspekt abgedeckt wird. Wir haben nicht wirklich Starsänger oder Starkünstler, die sehr hohe Gagen bekommen, aber wir haben sehr, sehr gut bezahlte Künstler. Und gleichzeitig haben wir im Format auf der Werkstattbühne, ich will jetzt nicht sagen prekäre Arbeitsverhältnisse, aber wirklich am unteren Limit. Und das ist wahnsinnig schwer, in eine Balance zu bringen. Und da weiß ich auch nicht wirklich genau, wie man das ändern könnte. Ich habe zum Beispiel in Graz, habe ich ein Opernstudio ins Leben gerufen, und da haben die Sänger das unterste Gageniveau bekommen. Und natürlich haben wir sie bis zu einem gewissen Grad ausgebeutet. Es waren ganz junge Sänger, sie haben viel gelernt, aber gleichzeitig haben sie auch wirklich wenig verdient. Sie waren dankbar und haben es trotzdem gern gemacht. Ganz sozusagen locker war ich mit der Situation nicht. Sie haben den Druck, weniger Geld auszugeben. Also fast alle großen Institutionen haben finanziellen Druck. Es werden die Lohnerhöhungen nicht ausgeglichen, es werden vielleicht sogar die Subventionen gekürzt. Und gleichzeitig möchten sie den Menschen ja ein würdiges Arbeitsverhältnis anbieten. Und manchmal kommt man in der Verlockung so wirklich am Rande des Ausnützens zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass ich es wirklich gemacht habe, aber es ist schwer, auch weil der finanzielle Druck so groß ist. Jetzt gibt man den natürlich an die großen Künstler nicht weiter, sondern an die, die es eigentlich dringender bräuchten. Und das ist die unglaubliche Ungerechtigkeit, für die ich im Moment auch keine Lösung weiß.
Man hat so in der letzten Zeit vermehrt immer wieder das Gefühl, dass unter jungen Generationen die Leidenschaft und die Faszination für Kunst und Kultur schwindet oder zumindest nicht mehr so da ist, wie sie vielleicht früher mal da ist. Zum einen empfinden Sie das auch so und zum anderen, wo sehen Sie Ihre Aufgabe, Kunst und Kultur für junge Generationen wieder zugänglicher zu machen und Faszination für Kultur und Kunst zu schaffen?
Ja, es ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, unser größter Feind ist die Allgegenwärtigkeit des Computers, des Handys, der jederzeit kann ich mir meine eigene Unterhaltung schaffen und bin abgelenkt, habe scheinbar oder nicht scheinbare Kommunikation, darüber können wir jetzt ganz lang reden. Wofür ich einstehe und was, glaube ich, nichts toppen kann, ist, es ist live, es sind Menschen, die etwas für Menschen machen und sie treten in Kommunikation. Und das jungen Leuten erfahrbar zu machen, das direkt an sie zu bringen, ist das Einzige, womit wir beweisen können, dass wir sagen, fortbestehen dürfen, können, sollen. Wir haben bei den Festspielen einen ganz wunderbaren Abend, das ist Cross Culture Night. Da dürfen nur Jugendliche kommen bis 26. Und das habe ich heuer das erste Mal erlebt. Und es war unglaublich, wie trotz allem, und natürlich war vielleicht die Aufmerksamkeit nicht ganz so ehrfürchtig wie bei normalem Publikum, wie der Funke übergesprungen ist. Und ich glaube, die jungen Menschen, die da waren, haben gemerkt, dass das eine andere Dimension hat. Und was mich so unglaublich berührt hat, es gibt in der Turandot die große Szene, wo sich Calaf und Turandot das erste Mal küssen. Ich habe noch nie Applaus bei dieser Szene erlebt. Und an diesem Abend haben die jungen Leute gejohlt und applaudiert. Und so, ah, super, endlich, großartig. Und ich mir dachte, ja, die haben aber genau das begriffen. Blöd, dass wir nicht klatschen, weil das ist ja sozusagen der Höhepunkt der Oper. Endlich haben sie sich. Und wir haben halt gelernt, da klatscht man nicht. Und durch solche Momente und auch wenn Sänger in Schulen gehen, und wir haben auch ein anderes Format gehabt, da hat einer unserer Calafs jungen Schülern erzählt, wie es ihm geht vom Auftritt, hat dann gesungen, allein die Lautstärke einer Stimme in einem Klassenzimmer haut die ja schon von den Sesseln. Also wir müssen sie erreichen, wir müssen hingehen, sie erreichen, offen sein, um sie werben und ihnen zeigen, das, was wir, und jetzt fasse ich es groß, Theater kann, kann nur Theater, das kann kein anderes Medium.
Guten Abend, ich habe jetzt einen ziemlichen Themenwechsel, fürchte ich. Ich bin sehr neugierig darauf, wie haben Sie sich über die Jahre, vermute ich auch, auf Ihre Führungsaufgabe vorbereitet? Wie haben Sie sich in Ihrer Führungskompetenz entwickelt? Sie haben eine großartige fachliche Qualifizierung, aber ich weiß aus Erfahrung, Führung ist auch etwas, was viel mit einem selbst zu tun hat, die Art, wie man denkt, wie man Dinge wahrnimmt. Wie haben Sie das getan? Hintergrund: ich arbeite bei der Akademie für Führungskräfte und entwickle Führungslernangebote und suche natürlich immer nach tollen Erfahrungen, was gelungen ist. Wie ist es Ihnen gelungen, sich so auf Führung vorzubereiten und in Führung immer besser zu werden?
Einerseits durch den ganz natürlichen Weg, dass ich sozusagen immer eine Stufe nach der anderen genommen habe. Und ich hatte das unglaubliche Glück, wie ich in Wien war, gab es von der Österreichische Bundesakademie, also es hat was mit Beamtenakademie zu tun, da gab es angeboten einen Führungskräftelehrgang für Frauen. Das war in den 90er Jahren. Und da hab ich eine Gruppe von Frauen kennengelernt, mit der ich immer wieder lose Kontakte hatte. Wir haben damals Supervision gemacht und Supervision gelernt, Coaching, all das. Und ich bin dann viel später wieder eingestiegen, und hin und wieder machen wir das immer noch. Und ich empfehle allen, sagen Gruppen, die Probleme haben, allen Führungs, also in jeder Situation, wo es Probleme gibt mit Gruppe, Führung, einzelner, mehrere, es muss jemand von außen kommen. Es funktioniert, wir sind so in unserer eigenen, wir schwimmen in der Suppe, es ist so wichtig, eine Sicht von außen, und am besten, finde ich, funktioniert es in einer Gruppe, weil man da gespiegelt wird. Für mich die faszinierendsten Abende waren, wenn wir über irgendein Thema gesprochen haben und da sitzen 6 hochkompetente, gescheite Frauen. Eine Frau erzählt ein Problem, also ja, klar, gehört so und so gelöst, ganz klar. 6 Frauen sagen was dazu, jede sagt was anderes, das kann ich Ihnen garantieren, und am Schluss denken Sie sich, so klar war es ja doch nicht. Und wenn man das erlebt, nicht nur, wir wissen das natürlich, aber wenn man einmal in solchen dynamischen Prozessen war, glaube ich, kann man die auch mitnehmen. Trotz allem habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit, sagen, Gruppengesprächen, wo auch Menschen von außen gekommen sind, die dann, sagen, das Ganze strukturiert haben.
Ja, Sie hatten vorhin schon einmal über diese Frauen-Männer-Thematik in Bezug auf das Orchester gesprochen und auch Richtung Dirigent, was sicherlich nochmal ein besonderes Thema ist. Und ganz kurz hatten Sie auch schon die Management-Ebene angesprochen, dass es die Männer sind, die die Entscheidungen treffen und die Frauen, die meist in den dienenden Funktionen sind. Und da würde mich interessieren, wie sehen Sie das in Zukunft? Und wenn ich mich in meinem Studiengang umschaue, ist doch eine recht hohe Mädchen- und Frauenquote. Glauben Sie, dass sich das ändert in diesem gesamtgesellschaftlichen Wandel oder sind es so festgefahrene Positionen, besonders in der Kultur?
Nein, wenn Sie jetzt überhaupt Management-Theorien anschauen, früher, heute, diese ganze Teamorientierung, die flachen Hierarchien, ich würde das nicht einmal mehr in Mann und Frau, es verändert sich einfach wirklich das Führungsverhalten und auch das Bild. Wie hat eine Führungskraft zu sein? Eine Führungskraft hat nicht mehr, sozusagen im dicken Auto vorzufahren, abgehoben zu wirken, arrogant und nicht in Kommunikation. Das Thema von Führung und von Entwicklung heutzutage ist immer Team. Wie kann ich effizient Ideen umsetzen? Wir haben gelernt, es geht besser im Team. Ich glaube, die Frage wird sich erübrigen. Ich habe genauso teamorientierte Männer in Führung erlebt wie Frauen. Was immer noch reinspielt, ist sicher das Gesellschaftliche, dass man sich auch als Frau noch anders sieht. Wenn Sie auf Pflegeberufe schauen, das ist fast, finde ich, das Dramatischste, oder Lehrer, Kindergärtner. Also da ist auch, glaube ich, die Wertigkeit der Gesellschaft oder die Wertigkeit der Tätigkeit noch falsch gesehen. Ich glaube, wenn wir die, wie ich sie genannt habe, dienenden Positionen so bewerten, wie sie eigentlich für uns sind. Eigentlich müssten wir den Kindergärtnern und Gärtnerinnen und Lehrern die höchsten Gehälter zahlen. Das ist unsere Zukunft. Das ist das, also wo wir so wahnsinnig viel Potenzial hineingeben. Ich hoffe, dass sich das Ganze ein bisschen verschiebt und diese einzelnen elitären Ausnahmeleiter oder Manager, das glaube ich, wird ein bisschen verflachen und dann wird auch die Diskussion Mann und Frau keine Rolle mehr spielen.
Ich habe eine Frage, könnten Sie vielleicht einmal so einen typischen Tagesablauf sozusagen in Ihrem Beruf schildern? Also ich finde, ich habe jetzt eine gute Vorstellung von den großen Entscheidungen sozusagen und den großen Aufgaben, aber noch nicht so richtig, was Sie jetzt wirklich jeden Tag machen und wie Sie mit den Menschen in Verbindung treten. Das würde mich sehr interessieren.
Ist ganz unterschiedlich, ob ich jetzt einen Tag, sagen bei den Festspielen als Leiterin der Festspiele oder in einem Repertoire-Theater schildere. Jetzt ist die Vorbereitung zum Teil ganz konkret, dass wir ganz konkret mit Teams vor Ort entscheiden, wie die Produktionen der nächsten 3 Jahre im weitesten Sinne ausschauen, dass wir da in sehr engem Kontakt sind, die zum Teil nach Bregenz kommen, ich sie zum Teil auch mir andere Vorstellungen anschaue von ihnen und sie dabei besuche. Wir haben gerade jetzt, ist der Tagesablauf sehr darauf ausgerichtet, dass wir am 18. November unser Jahresprospekt präsentieren. Das sind jetzt die letzten Meter. Da gibt es Redaktionssitzungen, Korrektursitzungen. Ein Teil ist ganz normale Organisation des Büroalltags. Ein Teil ist Planung, Telefonate, Treffen. Ja, ganz vielfältig. Wir haben Vorsingen in Bregenz und an anderen Orten. Wir besprechen morgen mit dem Symphonieorchester Vorarlberg die weitere Zukunft. Es ist immer eine Mischung aus sehr zukunftsorientierter Planung und dem, was am Tag anfällt, was sozusagen ad hoc zu organisieren ist. Ab dem ersten Probentag ändert sich das radikal. Da ist man eigentlich nur noch unterwegs von einer Probe zur anderen und versucht, am Ball zu bleiben und mit den Künstlern in Kontakt zu bleiben, zu schauen, was funktioniert nicht, wo muss man nachbessern. Wo sieht man schon Probleme, wo kann man eingreifen? Wirklich ganz, dann ist es sehr, sehr tagesaktuell, sagen wir so.
Das Mikrofon ist zwischenzeitlich bei mir gelandet, direkt vor Ihnen, Frau Sobota.
Ja. Ah, danke.
Ich würd gern mit Ihnen einen Blick in die Zukunft wagen. Sie sind jetzt ein Jahr da, übrigens die Dame zu Ihrer Rechten, von mir aus betrachtet auch nahezu. Wo sehen Sie die Kulturregion Bodensee in 10 Jahren? Wo sehen Sie Bregenz? Was würden Sie für Friedrichshafen empfehlen? An der Ecke.
Ich fühle, dass die Kulturregion zusammenwächst. Und jetzt ganz konkret zu diesem Ort hier haben wir auch schon eine Kooperation begonnen und wir haben einen Studenten der Universität als Exzellenzstudenten, der uns 4 Jahre lang in Bregenz begleiten wird. Das finde ich eine ganz wichtige und sehr, sehr schöne Investition in die Zukunft oder Blick in die Zukunft. Ich glaube, dass sehr viel Potenzial in dieser Region liegt durch die unterschiedlichen Stärken und diese zu verbinden, diese sozusagen regional zu stärken, aber zu verbinden und den sehr aktiven Austausch in der Region auch noch zu verstärken. Die Festspiele wünsche ich mir als kulturelles Zentrum der Region mit einer sehr starken Vernetzung. Ich könnte mir auch vorstellen und würde mir auch wünschen, dass wir ein bisschen überregional denken. Das Potenzial ist gerade in einer Verbindung dieser Universität oder einer Universität, eines Ausbildungsortes mit einem Institut wie unserem, wo das gelebt wird. Ich glaube, solche Dinge sind elementar und solche würde ich gern verstärken.
Ja, ich sehe keine Frage mehr und wir sind natürlich sehr, sehr dankbar für diese Kooperation. Frau Sobotka, wir sind sehr glücklich, nicht nur, dass Sie heute hier sind, dass Sie in Bregenz sind. Das ist wunderbar. Also wer noch nicht da war, wird Sie sicherlich in Ihre Festspiele besuchen.
Ja.
Aber eine Frage stellt sich dann ja doch nochmal zum Schluss, wenn man so Ihre Vita anschaut. Sie sind zwar durchaus treu und bleiben länger in Position, aber gibt es ein Haus, das Sie noch reizen könnte, wenn es denn nicht Bregenz ist?
Das kann ich nicht sagen. Ich fühle mich gerade erst hier angekommen und tauche komplett ein, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich abenteuerlustig bin und auch durch Veränderung Energie bekomme, auch durch große Aufregung Energie. Ich bin sehr stressresistent und es ist für mich auch wichtig, das zu spüren, dass es da um was geht. Und das sind die Punkte, die mich verlocken, woanders hinzugehen, was Neues auszuprobieren. Es ist aber nie der Gedanke, was könnte da noch kommen. Ich habe für mich jetzt hier wirklich auch in dieser Vielfalt der unterschiedlichsten Musiktheaterproduktionen ein tolles Feld gefunden. Ich wüsste gar keinen zweiten Ort, wo es wirklich so eine Bandbreite in so wirklich konzentrierter Form gibt. Also im Moment spüre ich keine Verlockungen.
Das ist schön. Bleiben Sie uns noch ganz, ganz lange am See erhalten, Frau Sobotka. Vielen Dank für den schönen Abend.
Danke. Sehr gerne. Vielen Dank an Sie.
Sie hörten Bürgeruniversität mit Elisabeth Sobotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele, im Gespräch mit ZU-Präsidentin Prof. Dr. Insa Sjurz und ZU-Studentin Theresia Wöllwart vom 14. Oktober 2015.